52. Folge von Kaffee, Stulle, Gin. Hallo Anna.
Hallo Immi. Hallo. Ja, wir sind jetzt wieder bei Folge 55 und nicht bei Corona 12.
Genau, wir sind zur alten Nummerierung zurückgekehrt. Wir haben keinen Bock mehr auf Corona. Und wir haben noch einen Überraschungsgast. Rebecca.
Hallo.
Genau, wir sind heute zum ersten Mal zu dritt. Das ist eine absolute Premiere.
Ach krass, ich bin die Erste. Mein Gott, ja. Ich freue mich, danke schön.
Also erstmal hallo liebe Rebecca, super schön, dass du da bist. Wir können uns leider nicht sehen, das wäre natürlich noch viel schöner, aber immerhin können wir uns jetzt mal so live hören. Und wer so ein bisschen in der sowohl in der Instagram-Szene als auch natürlich schon unter den alten Bloghasen unterwegs ist, kennt dich bestimmt. Du schreibst den Blog Elfenkind Berlin und du hast mit diesem, ich sag jetzt mal, Label, Markennamen Elfenkind Berlin auch schon ganz viele andere tolle Sachen gemacht. Ein Buch geschrieben, früher deine eigene Kollektion gehabt für Kinder, sehr, sehr schöne, nachhaltige Kindermode und auch noch ansonsten diverse Sachen gemacht. Und du bist natürlich eigentlich in deinem ersten Beruf Schauspielerin.
Stimmt.
Also ein Tausendsasser, wie mein Opa gesagt hätte.
Genau, aktuell zu sehen in, Rebecca?
Andere Eltern. Heute tatsächlich, nein, wir nehmen es jetzt ja heute auf, aber heute, an diesem Dienstag, an dem wir es aufnehmen, ist die letzte Folge von Andere Eltern auf TNT Comedy zu sehen. Aber es gibt es ja auch noch in der Mediathek über Sky. Und auch auf allen anderen Plattformen könnt ihr das suchen und finden.
Ich habe es tatsächlich immer noch nicht gefunden, Rebecca, und immer noch nicht gesehen deswegen, aber
Ach, das macht nichts. Das Gute ist ja, dass heute die letzte Folge kommt und dann sind irgendwann dann beide Staffeln hoffentlich mal auf ZDF Neo zu sehen und dann kannst du dir das gut angucken.
Sehr gut, darauf muss ich dann wohl noch warten.
Genau, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen.
Nein. Genau. Denn Rebecca ist, ich möchte dich jetzt mal als Nachhaltigkeits-Queen bezeichnen.
Oh mein Gott, danke.
Ihr seid ja vor, wie lange wohnt ihr jetzt eigentlich schon in eurem Häuschen? Vor 2 Jahren oder wie lange?
Ja, 2. Sogar fast 3 Jahre in diesem Sommer.
Ah ja, also genau. Rebecca hat der Großstadt den Rücken gekehrt und ist vor die Tore Berlins gezogen in ein Häuschen im Grün und hat einen wunderschönen Gemüsegarten dort angelegt, den ich immer voller Neid betrachte auf Instagram. Du hast ja irgendwie doch dich auch selber so komplett neu reingefuchst in dieses ganze Gartenthema, ne?
Ja, irgendwie tatsächlich schon. Also ich bin auf dem Land groß geworden und meine Großeltern hatten auch immer einen kleinen Gemüsegarten, in dem sie so Erdbeeren und Rhabarber angepflanzt haben und ein bisschen Salat, also so diese üblichen Sachen und ein paar Beerensträucher. Also ich habe das schon so ein bisschen mitbekommen aus meiner Kindheit, aber tatsächlich habe ich dann hier bei null angefangen. Also so einen richtig großen Plan hatte ich nicht.
Und dafür muss ich sagen, gedeiht das ja alles richtig prächtig bei dir.
Ja, ehrlich gesagt, ich bin auch erstaunt. Beziehungsweise, nein, also mittlerweile erstaunt es mich nicht mehr. In meinem ersten Garten, ja, habe ich alles ganz krass aus dem Bauch heraus gemacht und mir einfache Pflanzen gesucht, also bei denen man schnell gute Erfolge sieht. Und dann bin ich komplett reingestürzt in dieses Thema und konnte nicht mehr aufhören. Also ich bin ein bisschen wie getrieben, sagen wir es mal so.
Aber das ist ja tatsächlich so, wir kennen uns jetzt seit, ich habe heute Morgen mal überlegt, 7 Jahren, glaube ich.
Ja.
Rebecca. Mhm. 6 oder 7 Jahre, aber bestimmt so in der Ecke. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass ich immer noch nicht verwunden habe, dass ich dich als Großstadtpflanze ganz in meiner Nähe ans das Landleben verloren habe. Aber ich finde diese Gartenaktivität und was du da jetzt alles draus machst, also hauptsächlich ja oder viel Kräuter, aber auch Gemüse und Tees und so weiter, ist eigentlich nur die logische Konsequenz davon, dass du ja auch schon, als du noch in der Stadt gelebt hast mit deiner Familie, dich immer schon um sehr nachhaltigen Lebensstil bemüht hast und du bist beispielsweise auch die erste Frau, die ich je kannte, die ihr Getreide selbst geschrotet hat, um dann da draus zu backen. Und das hast du ja auch schon gemacht, als du noch nicht im Grün gewohnt hast. Also das ist ja eigentlich nur so die logische Konsequenz gewesen, oder?
Ja, total. Also ich muss dazu sagen, wir haben tatsächlich sogar, als wir noch in Berlin gewohnt haben, und wir haben ja direkt mitten in Berlin am Hackischen Markt, Alexanderplatz, gewohnt, hatten dort einen mini kleinen Hof. Und was habe ich gemacht mit unserer Tochter damals schon? Man hat doch immer so vor diesen Hochhäusern oder vor den Häusern immer noch so einen ganz kleinen Grünstreifen. Oft sind da auch einfach nur Steine drin. Und da haben wir die Steine rausgenommen und Erde reingekippt und haben rund um dieses Haus und auch in diesem Hof überall, wo man irgendwo was anpflanzen konnte, Sachen angepflanzt. Was zur Folge hatte, also wir haben in einem Haus gewohnt mit 5 Stockwerken und auf jedem Stock waren 3 Wohnungen, also relativ, und das waren 3 Häuser nebeneinander, also relativ viele Menschen in diesem Hof. Und es hatte dann zur Folge, dass alle sich da zusammengetan haben und alle haben auf einmal dieses Urban Gardening da veranstaltet.
Ach echt?
Also cool. Alle haben auf einmal auch damit Sachen angepflanzt und sich auch gekümmert. Also es hat auch so ein ganz schönes Gemeinschaftsgefühl für diese Häuser gebracht. Und ich meine, da haben wir so Sachen hingepflanzt wie, keine Ahnung, Pfefferminze. Die wächst ja einfach überall und gerne und auch dann in Massen. Das haben wir und ein paar Tomaten und Gurken und das hat echt total geil funktioniert. Und Anna, du hast recht, also es ist die logische Konsequenz und es ist was mich schon mein Leben lang begleitet. Also ich habe auch innerhalb und meiner Wohnungen immer schon Sachen gepflanzt und habe immer Kräuter zum Kochen da, frische. Also ja, du hast recht.
Ja, ich erinnere mich noch an eure Suche nach dem Haus und deiner Sehnsucht nach Landleben und als es dann endlich geklappt hat. Ja, wirklich total schön. Und eure Kinder, die werden ja jetzt auch so damit groß, ne?
Ja, die werden damit total groß und die wissen eben auch alles, weil ich habe das auch zu meinem Mann gesagt, ich prügel das Wissen in sie hinein, ohne dass sie es mitkriegen. Also wir gehen durch den Wald und es ist immer nur die Frage, und was ist das für eine Pflanze? Kann man die essen, ja oder nein? Dann sagen wir das halt. Also es ist bei unserem Sohn, der wird jetzt 5 Jahre alt und bei dem ist es wirklich sehr niedlich, weil der guckt dann immer so und guckt mich dann an und sagt, irgendwas mit Grün, ne, Mama? Ich sag, genau, immer Grün heißt das. Ja, das war so niedlich, weil wir hatten irgendwie in einem Tag, so diese ganzen Frühlingskräuter, die so ganz am Anfang wachsen, da habe ich zuerst ihm Vogelmiere gezeigt und dann Immergrün und Veilchen. Und Immergrün und Veilchen sind beides natürlich so lilane Blüten und die Blätter sehen auch ähnlich aus, so, aber das eine darf man essen, das andere nicht. Und das war süß, er hat dann schon den Unterschied erkannt, aber Immergrün ist ihm nicht mehr eingefallen. Deswegen meint er so, irgendwas mit Grün und nicht essen, richtig?
Süß. Doch schon mal eine ganz zentrale Info. Meine Kinder wüssten das nicht.
Nee, also meine auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch bei vielen Dingen nicht. Ich denke, dass immer, wenn ich bei mir im Garten, wir haben ja nun auch einen Garten, wo ich aber nur am Wochenende wurschtel, und ich denke so oft, mein Gott, ich müsste eigentlich mal Rebecca einladen, dass die mal mit mir durch den Garten geht und mir sagt, was ich hier alles habe. Vielleicht habe ich hier irgendwelche Schätze, ohne es zu wissen.
Hast du auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher. Also das, was ich von deinem Garten so schon gesehen habe, nur über Instagram, da sind viele Schätze. Vielleicht komme ich mal mit so Holzstäbchen, die ich dann beschreibe.
Ja, genau.
Dann schreibe ich auch immer so dazu, das kannst du ernten bei Kopfschmerzen, das, wenn dir deine Glieder von der vielen Gartenarbeit wehtun.
Genau, das müssen wir echt mal machen, wenn wir wieder dürfen.
Genau.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil, also wenn wir über Nachhaltigkeit reden und dann sind wir ja auch irgendwie jetzt in deinem Fall vor allen Dingen ganz dicht an Selbstversorger. Jetzt, und das ist ja auch tatsächlich irgendwie ein Trend, nicht erst seit Corona, sondern auch mit irgendwie so einer, soll ich mal sagen, so einer Entwicklung, dass die Leute sich mehr und mehr der Folgen des Klimawandels bewusst werden, dann, keine Ahnung, genveränderte Saatgeschichten und so, dann will man vielleicht, also da ist, glaube ich, die Motivation noch höher, selber anzupflanzen. Und ich erinnere mich dann immer daran, dass dein Garten, wenn ich das so sehe, abgesehen davon, dass der verwunschener ist und nicht so ein 50er-Jahre-Garten wie der meiner Großeltern, aber ich bin halt auch, also ich kenne so einen Garten aus meiner Kindheit und meine Großeltern waren natürlich als Nachkriegsgeneration, aber eben den Weltkrieg überlebt, sozusagen auf diesem totalen Selbstversorgertrip, weil es ja nichts gab. Und da wurde
meine auch.
Eine große Fläche und auf der Fläche wurde alles angebaut und das wurde dann immer weniger Nutzpflanzen, immer mehr Wiese oder eben Blumen oder so, nur für schön, je älter meine Großeltern wurden, aber die hatten eben genauso diese Dinge, die man braucht, ne? Es gab Kartoffeln, Salat, Radieschen, Bohnen, Tomaten, Kräuter, Zucchini und Kürbisse, grüne, diese Stangenbohnen, und dann hatten die Obstbäume und
meine Oma hat immer Hühner. Wie so eine Wilde eingekocht, Äpfel und Birnen und Pflaumen und so.
Genau, ja, kann ich mich auch gut daran erinnern.
Und dann wahrscheinlich hatten die auch, also ich weiß jetzt von meinen Großeltern, die hatten einen riesig großen Kompost, und auf diesem Kompost wuchsen die Kürbisse beispielsweise.
Mhm. Das war bei meinen Großeltern auch.
Ja, genau.
Und das finde ich so faszinierend, weil wenn ich das so sehe, bei dir, Rebecca, und auch noch bei anderen, was die Menschen sich jetzt so für Konzepte zurechtlegen, das sind ja eigentlich keine neuen Ideen, sondern, also die haben vielleicht noch mehr, die sind auch differenzierter von der Motivation. Es geht jetzt nicht ums Überleben, dass du weißt, okay, ich brauche Kartoffeln, Kürbisse und weiß ich was, sondern es ist die Motivation eben vielleicht dann auch nochmal eine andere. Aber die Ideen an sich, dass man halt einen Garten hat, der einen auch das Jahr über versorgt, ist ja eigentlich nicht neu. Ne? Was glaubst du, wo kommt das her, dass das jetzt wieder so ein Trend ist? Also bei dir ist es ja schon lange so und schon immer so, aber ich finde, es wird mehr.
Also ich glaube tatsächlich, also zum einen wird es vielleicht ein Trend, weil es gerade viele öffentlich machen und dann andere dadurch animiert werden, das auch zu tun oder dann die Lust bekommen, weil sie sehen, wie einfach das eigentlich ist und auch wie schön es ist, die eigene Familie oder sich selbst mit dem eigenen Obst und Gemüse zu versorgen. Und zum anderen, denke ich, hat es auch ganz viel tatsächlich mit dem Klimawandel zu tun. Also mit dieser ganzen Geschichte, dass wir jetzt so ein bisschen weiterdenken müssen und vielleicht uns auch alle mal oder ein Teil der Gesellschaft überlegt, naja, okay, ich habe jetzt hier das Haus im Grün und ich habe hier diese Grünfläche. Warum baue ich jetzt nicht einfach meine Kartoffeln an oder meine Zucchini, damit ich wenigstens irgendwie 2-3 Monate im Jahr das nicht kaufen muss und dann die Umwelt auch weniger belaste, weil tatsächlich ist es ja auch oft so, man geht einkaufen und dann kauft man vielleicht die Bio-Zucchini, aber in einem normalen Supermarkt. Aber wie viele gucken wirklich drauf, wo die herkommt? Und oft ist sie ja noch nicht mal regional, sondern kommt dann aus Italien oder Spanien oder Holland. Und dann hat die natürlich auch schon wieder einen Weg hinter sich. Und hat damit auch natürlich das Klima wieder mehr belastet, als wenn ich mir das Ding jetzt selber zu Hause im Garten anpflanze. Und das nächste ist, man geht auch mit den Lebensmitteln ganz anders um, weil wenn man so ein zartes Pflänzchen, also wenn man das jetzt wirklich mal von Anfang bis Ende macht, also ich habe diesen kleinen Samen, im besten Fall sogar noch von der Zucchini, die ich im Jahr davor geerntet habe, und pflanze die ein und dann sehe ich dieses kleine zarte Pflänzchen und dann topfe ich das ja irgendwie 5-mal um, bevor das überhaupt ins Beet kommt, also bis es stark genug ist. Und dann wachsen irgendwie aus diesem kleinen Samen 10 Zucchinis. Also die schmeißt du auch nicht weg, die isst du dann. Also es ist dann, man hat ein ganz anderes Verhältnis. Und ich glaube, dadurch, dass sich gerade gesamtkollektiv das Mindset so ändert, also dass wir alle ein bisschen mehr darüber nachdenken, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, die Nahrung ist das, was ich meinem Körper zuführe, was mich vielleicht im besten Fall sogar heilt. Ich glaube, da ist so viel Umdenken und ich glaube, darum animiert es gerade sehr, sehr viele Menschen dazu, selber anzubauen, also auch auf Balkonen und so. Also man braucht ja auch nicht unbedingt einen Garten. Es geht ja, klein.
Ja, das ist so eine auch eine Rückkehr zur Natürlichkeit, ne?
Ja, also,
man kann das ja auch so bei anderen Sachen beobachten. Also es gibt ja zum Beispiel auch diese so Zeitschriften wie Kinfolk oder diesen Lagom-Trend.
Ja.
Alles wird so ein bisschen reduzierter, natürlicher. Back to the basics, auch Minimalismus geht auch so ein bisschen in diese Richtung, nicht so dieser Konsum und so viel und Fast Food und schnell, sondern eben, ja, auch diese, ich meine, auch dieses Anpflanzen hat ja auch was sehr, da wird man ja zu Geduld geschult und muss wirklich sehr lange warten auf ein Ergebnis, und dieses Gärtnern hat auch so was Meditatives, finde ich.
Total meditativ, finde ich auch.
Und das ist so eine ganzheitliche Erfahrung, die vielen Menschen, glaube ich, auch gefehlt hat. Also dieser Zugang zur Natur. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Manko, was viele bei sich gespürt haben.
Ja, und also was wir, glaube ich, auch wirklich alle wieder ein Stück weit brauchen gerade. Also weil die Zeiten sind oder werden gerade total unruhig, und dann ist das wieder sowas, dieses sich auf das Wesentliche zu beschränken und auf das, wo wir herkommen.
Ja, und ich muss auch sagen, was mich jetzt in dieser Corona-Krise auch so beruhigt hat, war so diese Beständigkeit der wiederkehrenden Jahreszeiten. So den Pflanzen draußen und den Bäumen ist es wurscht, was gerade drumherum passiert. Die gehen ganz normal ihren normalen Weg und blühen und kriegen neue Blätter. Und das fand ich irgendwie so beruhigend, dass das einfach alles weitergeht, auch wenn drumherum irgendwie gerade das Mega-Chaos ausbricht.
Ja, total. Also auch die Bienen. Ich fand das so interessant, wir haben immer Wildbienen bei uns im Garten. Also ich habe letztes Jahr welche gekauft, damit die sich hier schön weiter vermehren. Das haben sie auch gemacht. Und jetzt dieses Jahr haben wir nochmal einen Schwung dazu gekauft, weil das auch so schön war für die Kinder, das zu beobachten. Man hat dann diese Kokons und die sind dann im Kühlschrank und dann wartet man, bis man die erste Kirschblüte sieht. Und wenn die Kirsche anfängt zu blühen, dann nimmst du diesen kleinen Pappkarton und stichst ein Löchlein rein und dann klebst du das draußen hin an das Bienenhotel und dann schlüpfen die. Und dann kann man das gut beobachten, wie so dieser Lauf der Natur funktioniert. Und ganz verrückt in diesem Jahr war irgendwie, wir haben rausgeguckt und haben irgendwie gesehen, die ersten 2, 3 Kirschblüten haben sich auf den Weg gemacht. Und dann habe ich in den Kühlschrank geguckt und was ist passiert? Also diese innere Uhr dieser Tiere, die ist einfach angeknipst. Dann sind schon wirklich in unserem Kühlschrank, und das ist ja eigentlich viel zu kalt, sind schon 3 Bienen geschlüpft. Dann haben wir halt schnell das rausgemacht und die haben auch alle gut überlebt, aber ich fand das so krass zu sehen.
Faszinierend, ja.
Also,
dass es so mitgegeben wird, ja, ohne dass
es funktioniert einfach.
Die das wissen.
Ja, es ist einfach so drin. Genau wie die Vögel, die dann anfangen, ne, zu brüten und irgendwie ihre Nester zu bauen. Und jetzt höre ich irgendwie bei uns piepen aus den Vogelhäuschen, wo sich irgendwie so ein kleines Meisenpaar eingenistet hat. Und jetzt irgendwann wird dieser kleine Vogel da rausfliegen und einfach fliegen, weil er das kann. Und er macht es auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Und dann ist auch genug Fressen da, das er finden kann. Also es ist so, die Natur, die gibt uns so wahnsinnig viel zurück und sie lehrt uns auch so viel. Und ich finde es so wichtig, dass wir alle da wieder ein bisschen offener werden, weil dadurch wird man noch viel entspannter, habe ich das
gemacht. Ja, das empfinde ich auch so. Anna, ich war gerade schon in Sorge, ob du noch da bist, weil du so ruhig warst.
Ich wollte nur nicht dazwischen gräten. Ich finde, also ich kann das auch total nachvollziehen. Ich finde das nur immer so ein bisschen, also mir geht das auch so, oder mir ging es auch speziell dieses Jahr so, dass ich dachte, alles klar, da draußen geht der Frühling los. Dem ist egal, ob hier Corona ist. Und mich beruhigt tatsächlich auch immer wieder die Kraft von der Natur oder der Erde vielleicht generell, weil ich immer denke, okay, wenn wir uns selber in den Abgrund weiter steuern als Menschheit, das macht der Erde nichts. Die erholt sich auch davon. Also weißt du, so die erholt sich wieder von uns und von unserem, ich sage jetzt mal so, Raubbau, und dann ist wieder alles schön und dann gibt es vielleicht irgendwelche Arten nicht mehr, aber dafür gibt es dann andere. Das finde ich auch beruhigend, aber ich finde, dass tatsächlich auch, wenn man jetzt so rausguckt, krass, dass zum Beispiel ja dieses Jahr bestimmte Vögel, weil du das eben gesagt hast mit den Vögelchen, die sind gar nicht geflogen. Also die sind eigentlich, wären die in den Süden geflogen im Winter und würden dann... Ja. Die sind weg gewesen und das finde ich echt so, dann denkst du, okay, das ist nicht so, wie es sein soll, ne?
Nee, vor allen Dingen, wenn man sich dann überlegt, wenn dann doch mal wieder ein harter Winter kommt und die das dann irgendwie verlernt haben und dann hier alle erfrieren. Ich weiß halt nicht, ob die dann spontan wieder sagen, ach, dieses Jahr gehen wir doch mal wieder in den Süden. Kommt wahrscheinlich drauf an, ob noch welche leben, die alten Wege noch kennen.
Mhm.
Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie alt so ein Kranich wird oder ein Schwan oder ein Storch, keine Ahnung.
Weiß ich leider auch nicht.
Rebecca, du hast eben schon gesagt, dass du deine Kinder, dass du das Wissen sozusagen in sie reinprügelst, ohne dass sie es merken.
Ja.
Ich finde das aber eine ganz interessante Frage. Was glaubst du, also wenn du sagst, du hast es bei deinen Großeltern immer gesehen und du bist damit so ein bisschen groß geworden und du hattest so diese, wie Immi eben gesagt hat, die Sehnsucht nach dem Landleben und sowas, das hast du in dir. Glaubst du, dass deine Kinder das so aufnehmen und für sich selbst was daraus entwickeln? Also, dass sie dann später vielleicht auch sagen, ja, wir haben immer einen Garten gehabt und das war immer so schön und ich mache das jetzt auch so, zum Beispiel?
Ich bin mir sogar 100%ig sicher. Also, ich sehe es ja irgendwie bei unserer Tochter, die wirklich, die so, die hat ja ein eigenes Bienenvolk in ihrer Schule, das sie jetzt auch mit nach Hause nehmen darf nach dem Sommer. Und die ist so krass naturverbunden. Also die sagt sogar selber, ach, ich ziehe irgendwann mal nach Berlin zum Studieren und danach ziehe ich wieder hierher. Da muss ich auf dem Land leben. Das ist für sie so völlig klar. Und ich glaube, für unseren Sohn noch ein Stück weit mehr. Also der ist tatsächlich noch krasser als seine Schwester drauf. Also
ja. Der hat wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Erinnerungen an das Stadtleben, ne? Weil der ja noch so klein war.
Genau, der kann sich da gar nicht mehr dran erinnern. Für den gibt's nur Land und nur Natur. Und dann ist der im Waldorf-Kindergarten und ist eh den halben Tag im Wald. Der kennt sich einfach wahnsinnig gut aus. Und also ich glaube, selbst wenn der mal irgendwann in der Stadt leben würde, diese Dinge, die der jetzt in der Kindheit gelernt hat, die vergisst man nicht. Also ich kann ja auch alle Bäume bestimmen und alle Vögel, weil mein Großvater mir das erklärt hat. Ich glaube, das sind so diese kindlichen Sachen, wenn das Hirn noch frei ist, also viel freie Kapazität hat, alles, was man da reinkriegt, geht auch nicht mehr raus. Also selbst wenn man irgendwann so tief aus der Erinnerung rauskramen muss, aber das ist da. Und ich glaube, diesen Lebensstil, den ich hier so vorlebe, der ist bei den Kindern absolut verinnerlicht.
Mhm. Wie ist denn das eigentlich bei euch drumherum? Also die Nachbarn, die sind ja wahrscheinlich nicht alle so drauf wie du, dass die.
Keiner.
Hast du noch keine angesteckt? Die haben jetzt nicht auch alle irgendwie Hochbeete und Bienenvölker und Hühner.
Also unsere, wir haben hier direkte Nachbarn hinter uns. Die haben jetzt auch ein Hochbeet seit letztem Jahr. Die fragen dann auch immer. Die haben auch irgendwie Kaninchen. Denen reiche ich dann auch immer von uns die Sachen rüber, die ich so aus den Beeten rupfe, die wir nicht brauchen. Aber ansonsten, hier ist halt noch eine Frau zugezogen letztes Jahr in ein altes Haus. Und bei der ist es witzigerweise genau wie bei uns. Also die hat auch ihren Garten total krass angelegt. Die hat auch Hühner, die hat auch zwei Kinder. Also die macht es auch. Ich weiß gar nicht genau, ob das vielleicht auch ein bisschen was wirklich mit dieser Landflucht zu tun hat, also beziehungsweise Stadtflucht aufs Land, dass wir da vielleicht, dass diese Menschen nochmal krasser drauf sind, was das alles angeht.
Ja, wahrscheinlich. Das ist dann diese große Sehnsucht, die dann endlich erfüllt wird. Wahrscheinlich hat man schon Jahre Pläne geschmiedet und setzt es dann alles um.
Ich habe einen Filmtipp für euch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das irgendwo in der Mediathek oder so anschauen kann. Das heißt Der große Garten. Und da geht es genau darum, also um Leute, die in die Uckermark, und zwar nach Gerswalde, ziehen.
Oh ja, das ist ja dieser Hipster-Ort,
ja,
ne?
Ja, genau. Also die das gemacht hat, ist auch wirklich, die hat auch diesen Hipster-Ort zum Hipster-Ort gemacht, glaube ich, durch das, was sie da so getrieben hat. Und die hat es dann aber auch noch gleich filmisch festgehalten. Der Film ist total empfehlenswert.
Die hat doch auch ein Buch geschrieben.
Genau, die hat auch ein Buch geschrieben.
Genau, die habe ich auf einer Lesung gesehen. Die ist total witzig,
ja,
die Frau.
Ja, also
ich komme jetzt auch leider gerade nicht auf
Nola
den Namen.
Nola Handel heißt sie.
Ah ja, genau. Denn die hat irgendwie einen Liebhaber und einen Mann.
Genau. Die hat,
und die lebt alle in diesem Ort zusammen.
Ach, du ahnst es nicht. Kommunenartige Verhältnisse.
Ja,
verrückte Frau.
Noch geiler. Ja, die ist eine großartige Regisseurin. Ja, und ihr Mann ist Kameramann und der hat Kamera gemacht bei Andere Eltern.
Ach nee. So schließt sich der Kreis.
Ja. Also, wir sind auch mit der Familie befreundet tatsächlich. Und mein Mann hat den großen Garten produziert. Aber ich hätte jetzt diese Werbung auch gemacht, auch wenn es nicht so ein familiäres Verbandelungsding wäre, weil der ist wirklich so schön und so herzerwärmend, herzergreifend, weil er auch diese Menschen alle zeigt, die dort wohnen, also die dort schon immer wohnen und eben auch ihre schönen Gemüsegärten haben. Und immer noch beobachten, wie Lola und ihre Männer und Kinder da versuchen, den ganz großen Garten zu kreieren. Und dann gibt es zwischendurch immer noch so eine Imkerin, die dann von den Bienen erzählt. Und das ist wie so ein zweiter Handlungsstrang, die dann auch immer so erzählt, ja, die Drohnen braucht man ja eigentlich auch nicht und die Königin muss sich entwickeln. Es ist wirklich, es ist auch lustig, weil du dann halt auch immer so, ne, Lola siehst mit ihren beiden Männern und drin wird irgendwie die Brennnesseljauche gemacht. Also, große Empfehlung.
Okay, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Ich fand die Lesung nämlich damals auch schon sehr, ja, sehr witzig. Ich glaube, das Buch heißt auch Der große Garten, kann es sein?
Ja, genau.
Und ich fand die so schräg, die Frau. Die hatte auch total dreckige Hände. Sie so, ja, sorry, ich habe die nicht mehr sauber gekriegt. Ich habe genau vorhin noch im Garten gebuddelt, so ungefähr.
Ja, ja, genau. So ist sie aber auch.
Herrlich. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall angucken.
Aber sag doch mal, Rebecca, wenn du jetzt so überlegst oder uns vielleicht mal aufzählst, was alles aus deiner Eigenproduktion, womit versorgst du, was sind die Produkte, die du tatsächlich selber machst und womit du deine Familie zumindest teilweise versorgen kannst? Also aus dem Garten, aber auch sonst so.
Okay, also wir haben bei uns im Garten relativ viele Kartoffeln, weil wir alle Kartoffeln total gerne mögen und das ja auch immer so eine gute Essensgrundlage ist, die satt macht. Und dann machen wir eigentlich in jedem Pflanzjahr, setzen wir uns hin und dann frage ich immer, wer möchte was? Und dann darf sich jeder zwei Sachen wünschen. Und das sind dann, also was wir immer haben, also unabhängig von Wünschen, sind Gurken und Tomaten. Das ist ganz klar. Und relativ viele frische Kräuter. Kräuter zum einen, weil die ein guter Vitamin-C-Lieferant sind und die einfach Essen schmackhaft machen. Und ich da ja auch so ganz viel mit arbeite, also mit Tees und so. Darum habe ich ganz viele Kräuter im Garten. Das muss man jetzt als Selbstversorger nicht unbedingt haben, also in der Menge, wie ich es habe. Aber so eine Handvoll Kräuter wäre schon nicht schlecht. Und ansonsten habe ich dann, unsere Tochter möchte immer gerne Blumenkohl und Brokkoli, wünscht sie sich. Mhm.
Also kann ich immer gut verstehen.
Ja, ich auch. Darum haben wir immer ein Hochbeet mit Blumenkohl und Brokkoli tatsächlich. Dann habe ich Salat, richtig viel Salat und das ganze Jahr über, weil wir jeden Tag Salat essen. Also bei uns gibt es zu jeder Mahlzeit immer Salat dazu. Und das habe ich dann auch das ganze Jahr über. Also ich habe so verschiedene Pflücksalate und Eisbergsalat und sowas immer an einem Beet. Und dann habe ich auch über den Winter, damit die anderen Beete unkrautfrei, obwohl ich Unkraut ja eigentlich auch als Wildkraut sehe, aber eben unkrautfrei bzw. arbeitsfrei bleiben für mich, in Form von, dass ich diese Beete dann groß sauber machen muss, bepflanze ich eigentlich über den Winter immer all die Beete, die so sozusagen ruhen, mit Salaten, die winterfest sind. Mhm. Und auch nochmal Kohlsorten, also so Rotkohl und Wirsing, oder rote Beete, das sind auch Dinge, die dadurch, dass wir ja nicht mehr so harte Winter haben, total gut gerade durchlaufen bei mir. Also die pflanze ich immer wieder an. Also das ist was immer bei uns im Garten ist und immer weggeerntet werden kann. So richtiges Sommergemüse sind eben nur Paprika, Tomate, Zucchini und Gurken, die wir halt dann immer erst im Mai raussetzen und damit dann über den Sommer leben und im Winter immer daran denken, wie lecker doch die Tomaten aus dem Garten sind und wie wenig lecker die sind, die wir so kaufen. Und ich kaufe sie dann tatsächlich auch weniger.
Ja, das macht echt einen Unterschied, ne?
Ja, total.
Also ich hatte auch mal so einen ganz kleinen Topf auf dem Balkon, der wie verrückt Kirschtomaten produziert hat und die schmeckten so anders. Das ist echt krass.
Ja, das ist Wahnsinn, oder? Ja, und was ich noch gemacht habe letztes Jahr, weil wir hatten auch so wahnsinnig viele Tomaten und dann habe ich ja die auf der Dachterrasse getrocknet mit Salz, also so wie die das in Italien auch machen, so dass ich so getrocknete Tomaten habe und habe die teilweise in Öl eingelegt und manche auch einfach so und die hatten wir jetzt, habe ich jetzt gerade vor 3 Tagen die letzten von aufgebraucht für eine Spaghetti-Soße. Das ist natürlich dann auch eine schöne Sache, wenn man die so über den Winter nochmal den Sommergeschmack weiter im Kühlschrank hat oder eingemacht im Glas.
Ich muss dir jetzt mal eine blöde Frage stellen. Ich bin ja noch nicht so eine erfahrene Gemüsegärtnerin.
Ja.
Wie funktioniert das eigentlich bei Knoblauch und Zwiebeln? Also wenn du die jetzt pflanzt,
ja.
Wie ist das? Also ich verstehe nicht so richtig, bildet sich dann eine neue Knolle an einer
genau.
Knoblauchzehe oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich wusste das auch nicht so richtig und habe lustigerweise letztes Jahr, ich habe mich mit Knoblauch und Zwiebeln bis zu diesem Jahr gar nicht auseinandergesetzt, weil die habe ich nicht so richtig gepflanzt, weil genau das gleiche Problem wie du hatte ich auch. Und habe letztes Jahr mir neue Beete angelegt Und wir haben aber so, wir haben halt auch Hühner. Das bedeutet, wir haben Ratten und Mäuse hier auch rumlaufen. Logischerweise. Also habe ich auch alle meine ebenerdigen Beete. Überall habe ich, also ich mache da so Permakultur. Es wird jetzt zu weit gehen. Aber was ich sagen möchte, ich habe so Draht drunter gelegt, damit die Wühlmäuse nicht an mein Gemüse kommen. Und die Wurzeln wegfressen. Und ein guter Wühlmausschutz ist auch Knoblauchzehen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einfach in alle meine Beete Knoblauchzehen gesetzt. Und auf einmal in diesem Frühling wuchs etwas heraus, nämlich Knoblauchpflanzen. So, und Knoblauch und Zwiebeln setzt man immer im Spätsommer oder im Herbst und die brauchen relativ lange. Und ich war mir jetzt auch gar nicht so ganz sicher, ob jetzt das, diese kleinen Knoblauchzehen wirklich einen ganzen Knoblauch produzieren und habe vor kurzem mal einen ausgegraben, also so angegraben und geguckt und tatsächlich aus einer Knoblauchzehe entwickelt sich dann die ganze Knolle, die wir so kennen. Cool. Aber es dauert halt lange. Muss man wissen, wenn man das anpflanzen möchte, dann muss man das tatsächlich im Herbst tun, damit man dann im darauffolgenden Sommer ernten kann.
Okay, weil ich habe das nämlich auch letztes Jahr im Herbst gemacht.
Gut.
Und jetzt und mich gefragt, wann ich da wohl dran rumbuddeln darf und gucken darf.
Aber da kommt doch, da ist jetzt schon so ein grüner Stiel, der da rauskommt.
Ja, genau, dann, sieht aus wie eine Lauchzwiebel, was da rauskommt.
Ja, genau, das ist richtig. Und wenn du dann ein bisschen was abknappst und dran reibst, dann riecht es schon nach Knoblauch. Kannst du mal versuchen.
Ah ja, cool.
Aber sag mal, Rebecca, wenn du jetzt, also du machst ja nicht nur deinen Garten und damit versorgst du mit den ganzen schönen Dingen aus dem Garten die Familie, zumindest zum großen Teil, sondern du hast ja auch noch so viele andere schöpferische Fähigkeiten, weil ich habe es eben schon gesagt ganz am Anfang, dass du ja auch immer ganz viel Kleidung für deine Kinder genäht hast und selbst gebacken hast, was ihr an Brot und an sonstigen Dingen irgendwie verbraucht habt und auch ansonsten sowieso super viel selber hergestellt hast, also von Mandelmus über keine Ahnung, ich hatte das bei dir alles zum ersten Mal gesehen. Und ich mache das nämlich nicht. Ich gehe in den Bioladen und kaufe das, wenn ich das will. Und du bist die Person, bei der ich gesehen habe, dass man das alles eben auch selber machen kann. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du damit eigentlich auch angefangen, weil deine große Tochter Allergikerin war, richtig?
Genau. Ja, ehrlich gesagt, ich war schon immer recht nachhaltig, aber so richtig in dieses Thema hineingekommen bin ich erst durch die Geburt meiner großen Tochter, weil die ist mit Neurodermitis mehr oder weniger auf die Welt gekommen und mit Lebensmittelallergien ging eigentlich alles außer Fenchel und Kartoffeln. Also es war wirklich krass die ersten Jahre. Das heißt, ich habe meine Ernährung total umgestellt. Ich habe angefangen, für sie Kleider zu nähen, weil ich wollte halt, dass die nur Bio-Kleidung trägt und bin so ganz extrem in dieses ganze nachhaltige Leben reingerutscht, aber unterbewusst, einfach durch mein Tun. Also ich habe halt Stoffe gesucht, die bio sind und gut verträglich für die Haut, damit sie sich nicht so kratzen muss. Ich habe ich habe schon also früher auch schon im Bioladen eingekauft, aber nicht so krass wie dann, als dann halt die Kleine da war und sie nichts zu tragen hat. Also gab es bei uns dann nur noch Bioessen. Also das heißt, ich habe mich wahnsinnig viel mit Ernährung auseinandergesetzt und eben auch mit wo kommt es her? Und auch, keine Ahnung, ne, Allergien und Kreuzallergien und was isst man wann und dann eben auch der Fleck Erde, auf dem du geboren bist. Ich habe halt total darauf geachtet, Lebensmittel zu mir zu nehmen, die meinem Fleckchen Erde entsprechen. Also ich bin in Deutschland geboren, in Niedersachsen. Da wachsen viele Knollengemüse. Ja, also einfach mal, ne, das alles so ein bisschen ganzheitlicher und ein bisschen weiter gedacht und geguckt, okay, was tut mir gut, was tut dann also auch meinem Kind gut, weil genau wie bei den Vögeln und so wird ja genetisch alles weitergegeben.
Ja.
Also versuche ich irgendwie auch wenig von diesen ganzen Superfoods hier in unsere Ernährung mit einzubringen, weil die entsprechen ja gar nicht unserem Organismus. Ja, und also so kam das alles. Also, und dann wollte ich eben auch immer wissen, wo kommt es her? Also mache ich es lieber selber, weil wenn ich das Mandelmus selber mache, dann weiß ich ja, ne, dann fehlen, es sind halt drei Produktionsschritte, die ich selber mache.
Ja, du weißt genau, was drin ist.
Genau, ist, ne? Also genau, darum ging es mir. Und so wurde es halt irgendwie immer extremer. Aber mit so einer totalen Leichtigkeit, weil mich das Thema total interessiert hat und ich da Lust drauf hatte. Und ich es eben auch mal, also ne, zum Teil eben auch machen musste. So.
Ja, und weil es auch funktioniert hat dann, ne? Also weil die Allergien hast du in den Griff gekriegt von deiner Tochter.
Genau, die sind komplett, also die sind eigentlich fast weg. Die hat halt noch einen aufgeblähten Bauch manchmal, wenn sie mal, keine Ahnung, in der Schule oder so zu viele Sachen isst, die ihr jetzt nicht so gut tun. Aber alles, was sie, also jetzt in unseren Corona-Zeiten, geht's ja super. Prima Haut, der Bauch ist nie aufgeblähter. Also es ist alles total gut, weil sie halt nur das isst, was ich koche. Und das ist eben auch, ja, das ist auch ein Tipp an alle, die irgendwie so mit Allergien zu tun haben oder Kinder haben, die Allergien haben, da einfach mal einen kleinen Schritt weiter zu denken. Also man muss das immer alles gar nicht so, es braucht gar nicht so viel. So kleine Veränderungen reichen manchmal.
Aber was ich immer, apropos, es braucht gar nicht so viel, bei dir so wahnsinnig beeindruckend finde, ist, was du alles wirklich machst. Du hast immer gefühlt 35 Projekte parallel laufen. Und ich frage mich immer, schläfst du eigentlich auch mal? Oder
bist du? Ja, ich schlafe. Ich schlafe auch gerne. Das Schöne ist ja bei mir, und ich glaube, das ist auch das, was viele immer gar nicht so sehen, dass diese ganzen Projekte, die ich so habe, die gehen halt total Hand in Hand. Also ich setze mich wahnsinnig viel mit Heilkräutern auseinander. Habe halt auch diese Heilkräuterausbildung gemacht. Heilkräuter, die ich dann wiederum anpflanze bei mir in meinem Garten, das greift ja ineinander in dem Moment.
Ja.
Logischerweise. Ich habe halt fast 10 Jahre dieses Elfenkind-Label gehabt und Kleidung genäht. Das heißt, wenn ich jetzt in mein Nähzimmer gehe und irgendwie für die Kinder was nähe, mal schnell, also es geht mir leicht von der Hand, weil ich habe das einfach lange gemacht und bei mir ist auch die Nähmaschine immer aufgebaut. Ich kann das einfach schnell machen. Wenn ich was erzähle über das Gärtnern mit dem Mond zum Beispiel, das mache ich auf Instagram relativ viel, das entspringt auch wieder so meinem Herzen, weil ich mich wahnsinnig für Astrologie interessiere und seit einem Jahr eine Astrologieausbildung mache, weil ich eben diese ganzen Sachen zusammenbringen will.
Du machst eine Astrologieausbildung, Rebecca, das hast du uns verheimlicht. Ja, jetzt wisst ihr es. Oder wusstest du das, Anna?
Ich wusste das.
Ach, Manno.
Emmy, es tut mir leid, ich dachte, du weißt es auch.
Ach, ja, das ist ja aufregend.
Ja, es ist total aufregend und es ist aber für mich in meinem Kopf gerade so schön, weil für mich wird jetzt alles so klar. Also es ist auf einmal, weißt du, ich habe ganz, ganz viele Jahre lang mich nur mit Pflanzen auseinandergesetzt. Wann sie wachsen, wann sie blühen, wofür sie gut sind, als Heilkraut. Und dann habe ich gedacht, okay, hier in meinem Garten mache ich ja so, versuche ich irgendwie nach dem Mond zu gärtnern, weil mir aufgefallen ist, dass mein Ertrag dann besser ist und dass die Sachen besser wachsen und nicht so viel Wasser brauchen. Jetzt will ich das astrologisch betrachten. Jetzt möchte ich einfach mal gerne wissen, wie steht das alles in Verbindung? Warum blüht jetzt Johanniskraut gerne direkt am 21. Juni? Und was hat das mit dem Mond zu tun? Und darum musste ich jetzt diese Astrologieausbildung einfach anfangen, um das alles zueinander zu kriegen. Und das hilft mir aber auch im Garten total. Weil je mehr ich das große Ganze, Astrologie und Mond verstehe, umso besser funktioniert es auch bei mir im Garten. Weil ich es halt einerseits aus dem Bauch heraus mache und dann aber verknüpfe mit dem Wissen, was ich erlange oder erlangt habe in den letzten Jahren.
Aber es ist natürlich trotzdem ein Arsch voll Arbeit, ne? Also du, abgesehen von dem Garten, hast du den Garten, du hast 2 Kinder, du hast ein großes Haus, also auf jeden Fall genug Räume, die einen irgendwie am Laufen halten. Jetzt hast du den Blog, den du ja auch immer noch befüllst. Du drehst zwischendurch, du machst die Astrologieausbildung, davor hast du diese Heilkräuterausbildung gemacht. Also du bist, und dann machst du ja ständig Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich in dein Instagram gucke, dann bist du immer dabei, aus irgendwelchen selbstgetrockneten, selbstgezogenen Kräutern gerade einen Tee zu mischen oder
Tinkturen den Kindern Pflanzen, anzusetzen.
Genau, den Kindern die Pflanzenfarbe hinzustellen oder mal was zu färben, Kerzen färben und ich weiß nicht was alles, noch was backen und so. Und ich weiß, ich kenne dich ja jetzt schon lange und gut und ich weiß, dass wenn wenn bei dir viel los ist und wenn diese Dinge, wie du auch gerade gesagt hast, alle so ineinander greifen, dann läuft es ja einfach. Dann ist es ja wie eine organische Bewegung, in der dir das nicht vorkommt, wie jetzt muss ich das noch machen, genau. Aber wenn man das so von außen betrachtet und man würde das jetzt als, wie soll ich mal sagen, als Modell oder als Vorbild sich nehmen, okay, ich will nachhaltiger leben mit meiner Familie, aus welchen Gründen auch immer. Was würdest du sagen, was ist dein Tipp, womit sollte man anfangen? Weil wenn man sich nämlich den Rebecca-Plan vornimmt, dann fällt man einfach nur in Ohnmacht.
Genau, also nehmt mich bitte nicht als Vorbild, weil das ist nicht normal, wie ich das so fabriziere. Das ist mir völlig klar. Ich versuche auch gar nicht, alles immer so zu zeigen, weil ich auch immer denke so, oh Gott, die Leute müssen denken, ich bin wahnsinnig. Es geht mir einfach wirklich leicht von der Hand, weil ich das so sehr liebe, was ich tue. Und wenn ich irgendwie den Kindern eine Pflanzenfarbe mache oder hier nochmal eine Tinktur ansetze, dann ist das, weil ich sehe, diese Pflanze muss jetzt geerntet werden, weil heute ist der beste Tag dafür. Also mache ich das. Mhm. Wenn ich dann noch was übrig habe, dann wird noch eine Pflanzenfarbe draus. Das ist ein Arbeitsschritt. So, das muss aber gar nicht jeder so machen. Also zuerst mal würde ich sagen, einmal tief durchatmen, das ist immer das Beste. Und dann in langsamen Schritten anfangen. Ich glaube, also wenn man jetzt anfangen möchte, ein bisschen nachhaltiger zu leben oder auch so sich einen kleinen Garten anzulegen, dann überlegt euch, welches Gemüse mag ich am liebsten. Und das fängt man, und dann nimmt man sich vielleicht 5 Sachen vor. Also Gurken, Tomaten, Salat, eine Zucchini und Zwiebeln. So. Und die pflanzt man dann an. Dann macht man irgendwie einen kleinen Pflanzplan oder man guckt auch, ich habe da auch was drüber geschrieben, zum Beispiel hier auf dem Blog, also wie man Hochbeete anlegt. Ich will jetzt, demnächst mache ich noch was zum Thema Tomaten. Also einfach in ganz kleinen Schritten. Und dann merkt man, was für eine große Freude das einem bringt und auch für die Familie. Und dann kann man ja immer mehr dazu machen. Man muss ja nicht irgendwie 1000 Kräuter ansetzen oder anpflanzen, um dann seinen eigenen Kräutertee zu machen. Ich denke, es ist gut, wenn man das alles Schritt für Schritt macht. Und eben auch im Kleinen. Also es gibt eben so Gemüsesorten, die sind einfach. Also Erdbeeren kann man einfach in die Erde setzen und die wachsen und man kann die ernten und man freut sich. Salat ist auch total unkompliziert. Also klar gibt es Schädlinge, Schnecken und so, die man dann vielleicht nochmal bekämpfen muss, aber das halt alles im zweiten Schritt. Ich glaube, so das Erste würde ich sagen, nehmt euch einfache Gemüsesorten, fangt ganz klein an. Und ne, jede Tomate, die man sich aus dem eigenen Garten erntet, so wie du, Immi, von deinem Balkon die kleinen Cocktailtomaten, ist eine Tomate weniger, die man im Supermarkt kaufen musste, die irgendwie hochgezogen wurde und einen langen Weg hinter sich hat.
Ja.
Ich glaub, wenn man diese kleinen Schritte macht, ist schon ganz viel gewonnen. Und dann kann es ja immer größer werden.
Das stimmt. Also, und was ich auch gar nicht so schlecht finde zum Anfang, sind Kräuter, oder?
Ja, Kräuter sind mega einfach. Und da ist es ja auch, das ist ja auch so schön, weil das geht dann ja auch das ganze Jahr über. Also ihr könnt euch Kräuter im Haus natürlich oder in der Wohnung, kann man die anpflanzen oder eben draußen. Und draußen gibt es so ein paar Sachen, die bei mir jetzt so Rosmarin, Salbei, Thymian, das wächst ja das ganze Jahr mehr oder weniger. Das kann man dann, wenn es kalt ist, ein bisschen abdecken mit Laub, weil das ist ja immer da, man kann immer wieder was ernten. Oder man erntet es komplett ab im Herbst und tut es in die Gefriertruhe und hat dann weiterhin den ganzen Winter über die eigenen Kräuter. Oder man trocknet die und macht Pizzakräuter draus. Ich meine, wie groß ist die Freude, wenn man einfach die eigenen Pizzakräuter in einem Glas hat und die immer über die Pizza noch drüber streut, die man sich gerade gemacht hat.
Ja, genau, das habe ich letztes Jahr, ich hatte so viel Oregano.
Genau.
Ich habe den getrocknet. Und ich habe auch einige Kräuter geerbt von unseren Gartenvorbesitzern, die erstaunlicherweise immer wieder kommen, zum Beispiel Liebstöckel, womit ich sonst eigentlich nie gekocht habe, aber der kommt immer wieder, den schmeiße ich jetzt immer in jede Suppe.
Ja, ist doch Maggi, ne? Liebstöckel.
Ja. Maggi-Kraut.
Maggi-Kraut.
Und Schnittlauch und was ganz extrem ist, das habe ich dir ja letztes Jahr sogar geschickt, Zitronenmelisse, die hat im Grunde schon meinen halben Garten vereinnahmt.
Ja, Zitronenmelisse und Pfefferminze ist ja auch etwas, verbreitet sich ja wie verrückt.
Wie die Pest.
Ja, wirklich, es musste auch nicht mehr los. Ich habe in meinem ersten Gartenjahr den Fehler gemacht, da habe ich in dem größten Hochbeet, das wir haben, habe ich nur Kräuter reingepflanzt. Unter anderem 2 Pfefferminztöpfchen. So, mittlerweile ist dieses Beet komplett Minze. Letztes Jahr habe ich die ausgegraben und woanders wieder eingegraben. Und jetzt gucke ich dieses, und dann habe ich da Kürbisse und so angepflanzt, also so Sachen, die auch wirklich viel Platz wegnehmen. Und jetzt gucke ich jetzt im Frühjahr in dieses Beet und dachte, das kann nicht wahr sein. Überall kommt Minze raus.
Die ist einfach da geblieben.
Die ist einfach da geblieben. Ich finde es nicht schlimm, weil wir benutzen total viel Minze. Also ich kriege die schon weg, aber es ist echt krass, wie die sich ausbreitet.
Wahnsinn. Ja, genau. Das ist auch idiotensicher.
Ja, absolut idiotensicher. Und man darf sich auch nicht davon, also wir kennen ja alle diese Küchenkräuter, die man im Supermarkt kaufen kann und die irgendwie nach 5 Tagen tot sind. Nicht, dass ihr denkt, mir passiert das nicht auch. Doch, auch in unserer Welt passiert das. Und da gibt's einfach einen Tipp. Also versucht euch irgendwie Bio-Küchenkräuter zu kaufen. Die können ein bisschen mehr ab. Und wenn man die dann auch noch umpflanzt, also aus diesem Plastiktöpfchen rausnimmt und die in gute Erde reinpflanzt, überleben die auch länger, auch in der Küche.
Ich bin ja überhaupt gar keine Gemüsegärtnerin oder so.
Ja.
Ich habe ja hauptsächlich Sachen, die schön aussehen und gut riechen im Garten. Das ist die Hauptaufgabe von für mich in meinen Augen meines Gartens, dass ich mich, dass es gut aussieht und schön riecht. Und ich habe aber Lavendel natürlich und Rosmarin. Und was ich jedes Jahr habe, ist halt Basilikum, weil das ist bei mir wie Unkraut.
Im Garten? Und,
nee, im großen Topf immer. Also ich kaufe meistens irgendwie Anfang des Sommers so eine Basilikumpflanze und dann setze ich die in einen relativ üppig großen Topf und dann habe ich dann Busch.
Voll gut, Anna. Ich würde sagen, du hast einen grünen Daumen.
Ja, vielleicht solltest du auch mal ein Hochbeet für euch aufstellen, Anna, und ein paar Kürbisse ansetzen. Ja. Jetzt als kleinen Zusatz-Bio-Unterricht für die Homeschooling-Kinder könnt ihr das doch als Projekt machen. Erst werken, das Hochbeet bauen und dann...
Ne? Ich mache das anders. Ich engagiere euch. Emi, du baust mit den Kindern das Hochbeet und die Rebecca gärtnert mit denen. Und ich sitze derweil im Garten, lese ein Buch und schneide Rosen ab und mache dann Strauß.
Und lackiere sie die Fingernägel.
Aus. Genau.
Bei den Pizzakräutern steige ich wieder ein.
Ja,
die nimmst du gerne ab.
Aber Anna, Oregano kannst du auch noch mal. Das verhält sich ähnlich wie Basilikum. Das ist nicht tot zu kriegen. Dann hast du deine Pizzakräuter ja schon im Garten.
Ja, das genau. Ja, also ich bin durch mit meinen Fragen, die ich so im Hinterkopf hatte. Anna, hast du noch irgendwelche brennenden Fragen?
Nee, brennende Fragen nicht. Nö. Ich freue mich, dass das jetzt so gut geklappt hat, auch wenn die Technik zwischendurch ein bisschen gemuckt hat. Macht nichts. Ich finde das eine sehr schöne erste Interviewfolge und freue mich, Rebecca, dass du uns so viel erzählt hast aus deinem schönen Garten.
Freue mich auch total, dass ihr mich eingeladen habt und überlege die ganze Zeit, oh Gott, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich hoffe.
Dann müssen wir noch mal eine Folge aufnehmen.
Ja, natürlich verlinken wir sowieso deinen Blog und auch deinen Insta-Account, weil das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich finde, es gibt kaum was Beruhigenderes. Also ich, wie gesagt, ich bin ja hier Fraktionen Rosen und Hortensien im Garten, aber wenn ich dir zugucke in deinen Insta-Stories, wie du da so erntest und pflückst und daraus was machst und so, das finde ich wahnsinnig schön. Also
das geht mir auch so, und vor allen Dingen diese Glückseligkeit zu spüren, die du dadurch bekommst. Also du wirkst auch so richtig happy in deinem kleinen grünen Paradies und das finde ich auch richtig schön, dir dabei zuzugucken.
Ach, ihr seid zu lieb. Aber es ist auch wirklich so. Sobald ich mit meinen Füßen nach draußen trete, bin ich so verbunden mit diesem Garten und allen Pflanzen, die hier wachsen. Da kann ich nur glücklich sein. Das ist echt Wahnsinn.
Wie schön.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort.
Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch für die ganzen Kommentare übrigens zu unserer letzten Folge. Da haben wir wahnsinnig viele Kommentare bekommen. Und wir werden sicherlich auch inhaltlich nochmal wieder auf das Thema Corona zurückkommen. Aber wir wollten jetzt einfach mal was machen, was damit gar nichts zu tun hat, um uns ein bisschen wieder den schöneren Dingen zuzuwenden.
Ja, und auch so ein bisschen natürlich, also das ist schon wieder fast eine eigene Sendung wert, aber ich bin ja der Meinung, wir werden alle noch sehen, dass wir halt mit Corona koexistieren müssen. Das wird nicht mehr weggehen. Und insofern wird sich unser Leben ändern und wir müssen irgendwie auch zu einem neuen Normal zurückfinden. Und das gilt halt auch für den Podcast, ne?
Genau, so ist das.
So ist das.
Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reden und fürs Zuhören.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.